uns recht Herr, ihr heiligen und geliebten Gottes. Ich habe schon gestern Abend und heute früh euch bezeugt, welch eine Freude es mir ist, wieder euch von Angesicht zu sehen, denn ich habe damit gerechnet, euch nicht mehr auf Erden zu sehen, sondern erst in der Herrlichkeit. Nun hat Gott mich doch errettet, hat mir Gnade geschenkt, dass ich wieder aufwärts gehe mit meinen Festen, mit meinen Freuden, mit meiner Spannung des Herzens, die mir wie unter einem Druck, unter einer Not, wie sie ersterben lassen. Und da darf ich mir mit großer Freude und Friede betrauen, euch das Wort Gottes, das Evangelium, zu sagen. Unser lieber Hans hat ja schon gesagt, was ich euch bezeugen möchte, und ich versuche euch heute Nachmittag über ein Gebiet etwas zu sagen, das erlebt und erlitten und erliebt und erstorben werden muss. Aber ein zentrales Gebiet. Ihr wisst alle miteinander, was Sympathie ist. Wenn ihr ein Mensch sympathisch ist, das heißt wirklich, wenn ich mit ihm das, was er fühlt, was er leidet, was er trägt, was er erduldet, was ihm Not macht, wenn ich das verstehe und das mit ihm leide und mit ihm fühle, mich auch mit ihm freue und mit ihm dulde, das ist Sympathie. Das habe ich der oder die mir sympathisch. Ich habe die gleichen Empfindungen und der oder die haben die gleichen Empfindungen wie ich. Das ist Sympathie. Und dann wisst ihr auch, was Antipathie ist. Das ist das Gegenteil. Wenn ich sage, den kann ich gar nicht leiden. Und dieser von der will ich gar nicht wissen. Davon werden wir befreit von der Antipathie. Wir werden auch von der seelischen Sympathie erlöst. Und bekommen dafür die Gesinnung Gottes und Christi. Das ist unendlich mehr als die menschliche Antipathie oder Sympathie. Davon müssen wir von beidem erlöst werden. Dass wir uns zum einen hingezogen fühlen und mit dem uns eins machen und seelisch auf gleicher Linie, auf gleicher Wellenlänge, sagt man ja heute, auf gleicher Ebene sind, aber auch davon, dass wir gegen andere ablehnend sind. Und sagen, dann stand ich gleich. Und ich sagte mal, ein ganz bekannter deutscher Schriftsteller, ein berühmter Mann, den ich von früher her kannte, weißt du, nee, ich habe ihm Zeugnis gegeben, er kennt ja meine Stimme seit Jahren, aber ich habe ihm gesagt, ich freue mich auf das Wiedersehen mit meinem Herrn, in der Herrlichkeit. Da sagte er, mit denen da oben will ich nichts zu tun haben, der da unten ist mir lieber, der da unten ist mir lieber. Er sagt, lieber Freund, irre dich nicht, Gott lässt dich nicht spotten. Und wenn du einmal hier die Augen zuschlägst und gehst nach deinem eigenen Wunsch, nach deiner eigenen Entscheidung hinunter in die Nacht, ins Grauen, in die Traumtale, in die Finsternis, Wohnungen da unten, das hinauf in die Lichtwohnungen der Freude, da wirst du mal staunen. Ja, das ist mir einerlei. Und sagst, also, Gott segne sie, wir sind geschiedene Leute. Ich habe jahrelang denn das Evangelium gesagt. Aber er steht unter der Macht sichtbarer Weisen, er ist Handleser. Er ist einer der besten Feuilletonisten Deutschlands, schreibt großartige Artikel, der kommt zu einem Artikel. Wenn er so einen Artikel schreibt, kommt er 1000 Mal. So ein schlaues Haus ist das. Aber ein armer Kerl, weil er nicht Christus angehört und weil er lieber den Finstern der Unterwelt als den herrlichen, trockenen Lichter haben will, der hat sich bewusst gegen Gott für Satan entschieden. Hoch, das ist der Kerl. Ja, das war mir ein Erlebnis. Und nun herrscht zwischen ihm und mir und allen Frommen Antipathie. Er sagt, die Frommen kann ich nicht riechen. Wir sind ja auch ein Wohlgeruch nur für Gott und für Christus und für die Lichtwelt sind wir ein Wohlgeruch. Und für die Welt sind wir ein Gestank und das kann ich nicht riechen. Und wir können sie nicht riechen. Ja, das ist ein vieles Geheimnis vom Geruchssinn. Das nur als Einleitung. Ich will nämlich euch jetzt was sagen über das Wort Pathema. Pathema. Sympathie. Antipathie. Und Pathema, das heißt leiden oder mit starker Gemütsbewegung ertragen, erdulden oder Leidenschaften oder ertragen, auch wenn man dabei hier zugrunde geht. Das ist Pathema. Und dieses Pathema, diese Leiden oder Leidenschaften oder Erdulden oder Ertragen, das sind die vier Bedeutungen des Wortes. Diese Bedeutungen, die haben eine große Spannweite, einen großen Bogen in ihrer Bedeutung. Die schließen viel ein. Und davon möchte ich euch heute wieder ein Verständnis geben. Ich sage euch Dinge, die im Allgemeinen nicht verkündigt werden, denn es wird uns verkündigt, in dem Augenblick, wenn wir zum lebendigen Glauben kommen, dann ist alles Sonnenschein. Ist gar nicht wahr? Der Herr Jesus sagt über den Apostel Paulus nicht, ich will ihn zeigen, in welches Sonnenschein und Freude er jetzt hineingeht. Er hat gesagt, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Wir sind Teilhaber seiner Leiden, der Leiden des Christus. Wir strecken uns aus, wie wir nachher sehen werden, nach der Gemeinschaft seiner Leiden. Denn die sind die Grundlage und sind die Quelle, die Ursache und der Wurzelgrund für die Teilnahme an seiner Herrlichkeit, wenn wir mit ihm leiden. Ins gleiche Pathema gehen, damit wir mit ihm in die gleiche Doxa gehen, damit wir mit ihm verherrlicht werden. Davon müssen wir deutlich sehen. Wir dürfen nicht den Leuten sagen, bekehre dich und dann wird alles wunderbar. Da gehst du von einer Freude, von einer Wonne in die andere. Das ist nicht wahr. Ich habe viele Freuden und Wonnen in Herrlichkeit und Segnungen gehabt, dass ich oft sagte, hör auf, mein Herz bricht vor Freude. Ich habe auch viele Leiden und Nöten und Mühe gehabt. Äußerlich gesehen, viele Demütigungen, Rücksetzungen und Christi willen, erlitten in der Schuld, die haben keine Erfahrung. Denn aus denen wird ja lauter Freude. Aber Gott hat mich jetzt so geführt, dass er mich an den Rand der Verzweiflung geführt hat. Wie ist es mir gegangen wie ein Hiob? Warum hast du mich geboren werden lassen? Warum hast du mich nicht weggeschmissen? Warum quälst du mich so? So hat Hiob gestorben. Ich verstehe heute den Hiob so gut, meinen großen, herrlichen Grund der Hiob. Denn wir einmal sehen werden, so gewiss, wie ihr mich seht und ich euch. Werden wir auch mal den Hiob sehen und den Paulus sehen, den David und den Salomo und all die Großen. Wir werden den Herrn sehen, wie er ist, und sind in diesem Augenblick ihm gleich. Denn wir werden sehen, wie er ist. Was steht uns bevor, Brüder und Schwestern? Was steht uns groß bevor? Ob wir das mit einem Auge erleben oder mit 22-60? Das dauert uns nicht an, sondern dass wir innerlich bereit sind, und glauben an die Erklärung in einem unvorstellbaren Ausmaß und leben von der Kraft dieser Freude. Darauf kommt an. Und davon möchte ich euch heute Nachmittag ein Zeugnis geben und soweit das möglich ist, es dem Heiligen Geist gefällt und geliebt, euch davon etwas in euer Herz hineingeben. Das ist mein Zeugnis. Ich lese zunächst als erstes dieses Wort Pathema, Leiden, Leidenschaften, mit Gemütsbewegung, Ertragenes, Dulden und Leiden und so weiter. Das Wort kommt 16 Mal im Neuen Testament vor. Wenn ich ein Zeugnis gebe über eine biblische Wahrheit, dann setze ich mich hin und schlage nicht 1000 Bücher nach, was hat der gesagt, der nehme ich von dem ein bisschen, und von dem ein bisschen vom Modersohn, ein bisschen vom Spörchen, so mache ich das nicht. Gemacht im Anfänger. Am Anfang habe ich es auch so gemacht. Heute nehme ich meine Bibel und frage, wie heißt das Wort? Wie oft kommt es vor? Wo kommt es zum ersten Mal vor? Und dann sitze ich ein paar Stunden an dem Wort, manchmal ein paar Tage, manchmal auch ein paar Nächte. Aber dann blüht es auf in seinem ganzen Reichtum von Gericht und Gnade, von Ernst und Seligkeit und Herrlichkeit. Ja, das nur einleitend. Also das Wort kommt 16 Mal vor. Aber ich will nicht diese 16 Stelle alle behandeln, weil das unmöglich ist. Aber ich nenne euch ein paar Linien. Ein paar klare Linien möchte ich ziehen, damit ich etwas ausleuchte davon. Ich lese einleitend Römer 7, Vers 5. Römer 7, Vers 5. Als wir im Fleisch waren. Das heißt, als wir noch nicht bewusst in der totalen Hingabe unseres Lebens an Jesus standen, als wir noch nicht bewusst durch den Sohn zum Vater gekommen waren, als wir noch im Fleisch waren. unsere Gedanken, unsere Meinungen, unsere Lüste, unsere Begierden, Essen, Trinken, Nahrung, Wohnung und weiter und so weiter und so weiter, als das uns die Hauptsache der Lebensinhalt war, als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden in uns. Die Leiden der Sünde oder die Leidenschaften der Sünde oder das Ertragen der Sünde. Denn in der Sünde leben ist eine große Last. Frag den Völker, frag den Ehebrecher, frag den Kippenraucher, frag den Süchtigen, der den Giften verfallen ist. In der Sünde leben ist nicht Freude und Genuss, das sind immer nur ein paar Minuten von Rausch. In der Sünde leben ist immer eine schwere Last. Das sind Leiden, die Leidenschaften genannt werden. Das sagt das dasselbe Wort im Griechischen. Leidenschaft oder Leiden oder Erdulden oder Ertragen oder Drücken oder Gemütsbewegungen stärkster Art im Herzen haben. Als wir im Fleische waren, Römer 7, Vers 5, wirkten die Leiden oder die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind. Die Sünden sind durch das Gesetz. Das Gesetz sagt, du sollst nicht, und er tut doch. Das Gesetz sagt, du sollst Gott mehr lieben als alles. Und wir lieben die Welt und ihren Tanz und ihren Plunder. Statt ihn, lebendigen Gott. Und das ist Not. Das ist Not. Deine Not, deine eigentliche Not, Bruder und Schwester, es geht nicht darin, dass du keine so schöne Wohnung hast und dass du keinen Mercedes hast und dass du kein viel Geld hast und dass du keine hohe Stellung hast und kein glückliches Familienleben hast. Das ist nicht deine Not. Deine Not ist, dass du den Herrn nicht so liebst, wie er dich liebt. Das ist die Not. Es gibt nur eine wirkliche Not. Das ist die Wohnungsnot, das ist die Feuersnot, das ist die Wassersnot, das ist die Liebesnot. Dass du und ich nicht so den Herrn lieben, in einer Totalhingabe, in einer ganz Weihe unseres Lebens, dass wir dem Herrn das Letzte geben, den letzten Schlüssel, den letzten Geheimschrank in unserem bösen Herzen ausliefern. Vater, ich gebe dir alles, zeige mir, warum du mir dieses schiefe Auge gibst. Warum du mir dieses Schmerzen geschenkt hast, zeige mir, ich will dir das Letzte geben. Brüder und Schwestern, der Herr wird euch bewahren und wird euch glückselig machen, wenn ihr euch alle aussprecht nach dieser Stellung. Und das ist unser Heil, das ist unser Leben. Noch einmal, wie durch das Gesetz in unseren Gliedern, in unseren Armen und Beinen und Augen und Ohren, in unserem Herzen und in unserem Fleisch, in unseren Gliedern, um den Tode Frucht zu bringen. Solange wir noch in den Leiden oder in den Leidenschaften der Sünde leben, die in unseren Gliedern toben, bringen wir den Tode Frucht, Frucht des Todes. Und in dem Augenblick, wenn wir dem Teufel, dem Tode der Sünde, absagen, total, in einer heiligen Weihe, in wirklichen Stand stehen, auf die letzten geheimsten Sehnsüchte, mit denen wir vielleicht nur gelegentlich noch einmal spielen in unserer Fantasie. Die letzte Liebe zu allem, ob das jetzt der Mammon ist, oder die Ehre, oder der Stolz, oder die Fleißeslust, oder der Hochmut, oder die Genusssucht, spielt keine Rolle. Was wir mehr lieben als Gott und seinen Sohn, das ist unser Götter. Und das ist Götzendienst. Und wenn wir dem los und los sagen, bewusst und bewusst uns dem Herrn weihen, dann gibt es den gewaltigen Umbruch der vielen Gläubigen noch fehlen. Man kann jahrzehntelang dem Herrn dienen, Bücher schreiben und Vorträge halten und alles Mögliche. Und ist doch nicht total, bis ins Letzte und Geheimste, den Herrn hingegeben. Und dazu braucht oft Gott für alle, ernste Wege, dazu brauchst du deine Leiden, deine Schmerzen, deine Enttäuschung, deine Tragödien, im Beruf, in der Familie, und ich meine, das brauchen wir. Und solange wir noch etwas mehr lieben als den Herrn und sein Wort und seinen Sohn und seine Herrlichkeit, die auf uns zukommt und in uns von jetzt hinein kommen möchte, dass er uns völlig bewohnt, dann wirken wir und bringen Frucht, den Tod in dem Augenblick, wenn Jesus unter alles ist, dann bringen wir Frucht. Für den wir leben. Und wir wollen doch Menschen sein, die fürs ewige Leben Frucht bringen. Und nicht Menschen sein, wie dieser Schriftsteller, der sagt ja da unten, mit dem wir getan. Oh, ich warne euch, tut das nicht, spielt nicht damit. Es gibt ja heute noch Leute, die verschreiten sich mit ihrem Blut den Teufel. Es gibt auch gar auch Leute, große Gottesmänner, die verschreiten sich mit ihrem Blut den Herrn Jesus. Haben ein Äderchen geöffnet und haben sich den Herrn Jesus verschreien. Wisst ihr, wer zum Beispiel? Bitte? Wer sind die, ja? Es gibt Leute, die haben das getan. Die Schrift verlangt das nicht. Aber wer sich mit seinem Blut den Teufel verschreibt, das ist eine böse Sache. Das bedeutet, dass die Finsternis kräftig sich auswirken auf unserem Leben. Ich habe es ja erzeugt einmal, das ist so ein Zettel auf der Brust drin. Das ist vorbei, das war 1914, das ist schon über 50 Jahre her. Und ich bin völlig gelöst davon, eine Frau. Eine alte Frau meiner Verwandtschaft hat es getan. Nicht der Teufel verschrieben, damit ich wieder aus dem Krieg zurückkommen soll. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen. Mein Leiden, als du das wolltest, zunächst noch einmal, als wir in Weiche waren, das heißt ohne Christus, wirkten die leise Kraft der Sünden in unseren Gliedern, um den Tode hochzubringen. So, und jetzt will ich etwas über diese Leiden und Leidenschaften, über dieses Erbilden, über diese Strafen, über diese Angst und Not der Christuslosigkeit euch etwas bedeuten. Der Mensch lebt im Lob Gottes. Das ist unser Element, das Lob, die Dankbarung, die Freude, der Friede Gottes. Und solange wir noch nicht Gott durch den Glauben total hineingegangen oder hineingestorben sind, leiden wir noch und lieben mehr oder weniger den Tod und der Sünde und den Satan. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Ich habe einen Verwandten, hochbegabten Kerl, Dr. Jura ist er, sein Doktorexamen in Wien gemacht, ist ein wichtiger Kerl gewesen, jetzt verkommen, er sagt zu mir, weißt du, du glaubst vielleicht, ich gehöre zu 100% dem Teufel. Das ist aber nicht der Fall. Ich gehöre zu 10% dem Herrn Jesus. Aber zu 90% gehöre ich noch dem Teufel. Komm nicht los. Komm nicht los. Hilf mir. Komm nicht los. Das ist ein ernstes Wort. Ich habe seit Jahren versucht, ihm zu helfen. Mehr will ich jetzt nicht erzählen. Ein erkrankendes Kind. Meine Freunde. Wir haben, als wir in den Leiden starten, oder in den Leiden, selber was im Urteil, was Thema, der Sündenlächsten haben den Tod zurückgebracht. Das war einmal. Nun aber, drei Frauen, den Neumann, sage ich euch, die ihr ja, die meisten von euch, werden ja gläubig sein, werden ja hier kaum Menschen sein, die für den Teufel und die Sünde und die Hölle entschieden haben. Wird ja keiner sein. Keins der Jungen und keiner der Alten. Glaube ich nicht. Aber es sind vielleicht noch einige hier, die stehen so noch auf der Kippe, die stehen so noch auf der Schwelle. Die spüren, es ist das Letzte, das Tiefste, das Totale, das völlig Beglückende. Das ist doch nicht in meinem Leben. Den möchte ich zurufen. Tu den letzten Schritt. Tu den letzten Schritt. Ich habe den letzten Schritt schon getan bei meiner Bekehrung. Und habe ihn immer wieder getan. Aber Gott hat mich jetzt hineingenommen in die letzte Schulung und Ausreife. Ich weiß ja nicht, ob ich noch ein oder zwei oder drei oder fünf oder acht Jahre leben darf. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt Jesus schon früher. Und da bin ich dankbar auch für die Führung. tief das Letzten, wo ich fast verzweifelte und am Boden lag und mein Leben wegwerfen wollte an den Herrn. Nicht im Selbstmord, nicht im Selbstmord, wo der Teufel mir zugeflüstert hat, mach Schluss mit diesem gequälten Leben, das ist doch kein Leben mehr, was du da führst. Mach Schluss, ich habe nicht auf ihn gehört, ich habe nachgerufen im Namen Jesu. Nein, das bin ich meinem Herrn und bin ich der Gemeinde und bin ich dem Evangelium schuldig. Und habe durchgestanden und habe das Loben und Danken überwinden dürfen. Und der Freude loben und danken und sagt, gut Herr, ich nehme dankbar, was kommt. Und wenn ich mein Lippen sage und einäugiger bleibe, das macht mich der Mäusche, wie heißt er? Dayan, der Mäusche Dayan, der Christminister von Israel. Der hat ja auch nur noch ein Auge, und zwar hat er doch das Linke. Nein, das Rechte hat er. Linke ist zu bei ihm. Und hält seine Sitzungen ab. Und ist ein führender General, wie kaum einer auf der Erde war, der in 5 Tagen einen Gericht gewann gegen eine 20-fache Überlegenheit, dieser Kriegsminister. Hat nur ein Auge. Ha? Mit einem Auge hat er den Krieg gewonnen. Gibt es ein Auge. Aber, meine Lieben, darauf kommt ja gar nicht. Lieber einäugig ins Leben eingehen. Wenn dein rechtes Auge dich ärgert, reiß es aus, schmeiß es weg. Ist besser einäugig ins Leben einzugehen, als mit 2 Augen ins Verderben hinabzusehen. Das ist es. Aber Gott kann ja alles. Und Gott wird auch, wenn er will, wenn ihr für mich betet wollt, wie ich für euch bete, dann kann er, da braucht er nur so zu machen. Das Auge zu verrücken. Ja, die Sachen sowieso sind der verrückte Kerl. Jawohl, ich glaube ja auch gern das Auge rücken, ein bisschen nach rechts. Das kann ich nicht, ich habe es probiert. Ich bin Speichel. Denn der Herr Jesus hat ja auch die Speichel geklärt, hat er ja einen Blinden wieder heilt. Ja, da habe ich gedacht, ja, das kannst du doch auch. Ja, da habe ich es auch gemacht. Ich sage, einer meiner Brüder, Adolf, dein Speichel ist doch nicht der Speichel Jesu. Ja, da hast du auch wieder recht. Ja, wisst ihr, wenn man drin in der Not und nicht sterben und in der Verzweiflung, die jetzt überwunden sind, seit 3, 4, 5 Tagen sind wesentlich besser mit mir. Dann denkt man an viele Dinge, an die man nicht denkt, wenn man gut geht. Ja, das wird ja raus. Also noch einmal. Ich will jetzt versuchen, nach dieser kurzen Einleitung, euch eine Reihe von Zusammenhängen aufleuchten zu lassen über das Leiden oder die Leidenschaften oder das Erdulden oder das Tragen, in dem wir alle drinstehen. In dem wir alle drinstehen. Dieses Pathema. Ob das Sympathie ist mit den anderen oder Antipathie. Das liegt auf der seelischen Linie. Solange noch nicht die Liebe Gottes so unser Herz erfüllt, dass wir trunken sind von den reichen Gütern seines Hauses und seines Herzens. Israel ist trunken von den reichen Gütern seines Hauses. Denn Israel ist sachlich eingestellt. Aber wir, die Glieder des Christus, wir sind trunken von den reichen Gütern seines Herzens und seines Geistes. Das ist eine andere Linie. Die sehen viele nicht, die schmeißen da vieles durcheinander und zusammen. Ich will aber versuchen, euch das zu sagen. Ich lese Römer 8, Vers 18 noch einmal. Das haben wir heute Morgen zwar in einem anderen Zusammenhang gehört, aber ich will es noch einmal lesen. Ich bin der Überzeugung, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der auf uns zukommenden Doxa oder auf uns zukommenden Herrlichkeit, die an uns enthüllt zu stehen im Begriff ist. Ich habe es mal ganz wörtlich übersetzt. Es gibt Leiden der Jetztzeit und das sind die Leiden, die jedes Lied am Leibe Christi durchlebt. Als Paulus berufen wurde, war das Erste nicht ein Haus der Freude und der Seligkeit, sondern zu schützen. Als das 3000 Jahre Jahr und Glauben fahren und Ängsten reden und so weiter. Das war Israel. Aber bei Paulus war das Erste Erblindung. Bei Dublin. Und dann ging es weiter. Ich habe heute Morgen schon gezeigt, dass der Herr ihm sagte, ich will dir zeigen, wie viel du leiden musst, um meines Namens willen. Wie viel du leisten musst, ob keiner so viel geleistet hat wie Paulus, ist das Leisten nicht das Wichtigste. Auch dein Leisten und mein Leisten ist nicht das Wichtigste. Und viele, die glauben, oh, was weiß ich, haben wir nicht in deinem Namen Teufel auszufüllen. Frage richten beide Malen. Werden einmal viele Garten aus Israel und aus den Heiden, aus den Nationen. Es werden viele Garten. Und der Herr wird antworten, geht von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie erkannt. Viele sagen das. Zu den vielen möchte ich nicht gehören. Ich habe eine heilige Angst, zu diesen vielen zu gehören. Ich möchte zu den wenigen gehören, nur seines Namens willen etwas ertragen dürfen. Für die unsichtbare Welt und für die Auserwählten. Paulus sagt, um der Auserwählten willen erdulde ich alles. Erdulde, erleide, ertrage ich alles. Damit auch die das Heil erlangen, das mit äonischer Herrlichkeit ist. Es gibt ein Heil mit äonischer Herrlichkeit, das ist alle Äonen. Das hatten wir. Aber es gibt ein Heil, eine Errettung, die führt nicht sofort in die äonische Herrlichkeit. Die führt nicht mal ins tausendjährige Reich. Es gibt auch ein Heil. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen. Der Unterschied zwischen Israel und der Gemeinde. Der viele verwischen wollen und sagen, dass er das Geld. Oh nein, das ist eine große Täuschung. Also noch einmal, wir stehen in den Leiden der Jetztzeit und Israel kommt, wie auch heute Morgen, wo der Stucki in seinem Schlusswort sagte, in die Leiden der Letztzeit. Der 42 Monate, der zweiten Hälfte der 7 Jahre, das sind 3,5 Jahre. Und wie kommt Israel? Israel noch nicht drin. Jetzt wird Israel zuletzt einmachen. Ich habe ja vor 20 Jahren ein Heftchen geschrieben, Israel, die Weltmächte in der Endzeit. Und jetzt, seit dem Augenblick, wo Israel den Krieg gewann, kamen da so viele Bestellungen nach dem Paulus-Salat. Und dann sofort wurden wieder 5.000 oder diese 1.000 gedruckt, ich weiß es gar nicht. 25.000 sind jetzt gedruckt. Von diesem kleinen Heftchen. Israel und die Weltmächte in der Endzeit. Ich bekam Bündnis zum Christen. Du hast vor 20 Jahren genau das gedacht, was jetzt gekommen ist. Haben die hier geschrieben. Doch ja, nicht weil ich ein großer Prophet bin, sondern weil ich glaube, was geschrieben steht. Geht an das Rest? Israel kommt in die Leiden der Letztzeit. Israel wird jetzt zuletzt einmal, langsam aber sicher. Das Volk auf der Erde, das sämtliche Weltmächte, die sich jetzt langsam zusammenschließen, langsam, Russland fängt schon an, Frieden zu machen mit uns. Gefährlich wird es erst, wenn mal der Osten und Westen, das sage ich seit Jahren, wenn die zweimal nicht gegeneinander sind, sondern miteinander sind, dann wird es gefährlich. Dann kämpfen die nämlich, die Weltmächte der Erde, die kämpfen gemeinsam gegen das Land. Und gegen Israel, und gegen die Gläubigen, gegen uns, dich und mich, zuletzt. Und das sind dann, wird dann Israel reich, und Israel wird genannt die Hure, die auf dem Tier sitzt, und die geschmückt ist mit edlem Stein, die alle Wasserengen, alle Meerengen der Erde beherrscht. Und die den gesamten Welthandel hat, denn alle Kaufleute der Erde rufen, oh hey, die große Babylon. In Babylon wohnt nämlich der ungläubige Teil Israels, während der gläubige Teil in Jerusalem wohnt, in der Endzeit. Merkt euch das, ihr werdet das erleben. Und von Babylon aus, das wird dann eine Stadt, die Tag und Nacht erleuchtet ist. Die Pläne für Babylon liegen schon lange in Amerika. Und so schnell wie Brasilia, die Hauptstadt von Brasilien, aufgebaut wurde, noch schneller wird in der nahen, in den kommenden Endzeit, in deren Anfänge, die ja schon hineingetreten sind, in die Anfänge, in den kommenden Endzeiten wird Babylon entstehen. Der ungläubige Teil Israels wird sich in Babylon sammeln und deshalb heißt immer wieder, flieht aus Babylon, flieht aus Babylon. Das geht unter. Das geht unter Fluch. Geht nach Jerusalem. Jerusalem oder Jerusalem. Die Burg des Friedens, da geht hin. Aber es bleibt nicht in Babylon. Flieht aus Babylon. Aber die reichen Juden, die Juden werden jetzt wieder reich. Und werden die gesamte Medizin, die gesamte Kunst, die gesamte Industrie,
alles werden sie beherrschen. Alles.
Und wer die Dinge liefern und die Kaufleute der Erde, die werden mit ihren Schiffen oder auch ihren großen Lufttransportflugzeugen, werden die Dinge transportieren, die sind nicht zu belanden.
Lauter,
ja, bitte. Dankeschön. Sie werden lauter genug Mittel werden sie in der Erde verbreitet. Das müsst ihr mal nachlesen. Lest einmal Offenbarung 17 und 18. Das kommt, das kommt. So war es das, was ich sage, ein echter Prophet war, in dem ich sagte, was geschrieben steht. Sage ich euch jetzt, was kommt. Israel wird jetzt immer größer. Es wird ihm gelingen. Es hat schon Jerusalem. Und das ist schon ein Anfang. Aber ist noch nicht errettet. Und auch die frommen Juden und der Klagemauer und der Freudenmauer, wie sie jetzt genannt wird, die sind noch nicht errettet. Die haben noch nicht den Messias angenommen. Die warten noch auf den Messias. Sie glauben nicht, dass Jesus den Tag recht der Sohn Gottes in der Messias ist. Das glauben sie nicht. Sie wollen doch durch ihre Selbsterlösung, durch ihre Wirken, durch ihre Gesetzestreue, die Jerusalem, die Babylon, sie glauben gar nicht mehr. Sie sind ganz abgehauen. Ich sage nicht, die in Jerusalem, das sind die zwei Nahtstämme, Juda und das andere, das sind die 10 Stämme. So dürfen wir Gottes Wort nicht behandeln, so amerikanisch. So ist es nicht, denn diese beiden Dinge fließen ineinander, Juda und Israel. Und einmal wird ganz Israel Juda genannt und einer wird ganz Israel genannt. Also einmal nach den 10 Stämmen. Ich habe diese Stimmen mir seit Jahren gründlich angeschaut. Ja. Aber ich finde also nicht entsprechend. Ich könnte nur so viel sagen. Babylon ist der Sammelbegriff der ungläubigen Juden. Und von da aus werden sie die ganze Welt regieren. Und dann wird dieses Babylon, das fällt dem Gericht, denn Babylon wird frei von einer Behausung jeden unreinen Geistes und jedes unreinen Vogels. Sie haben ihre Behausung in Babylon. Das heißt, die Dämonen, die jetzt in der Himmelswelt ihren Sitz haben, die werden dann umsiedeln nach Babylon und das ungläubige Israel werden. Und werden von da aus die Welt beherrschen. Ganz Welt. Oder wie die Schrift es nennt, die Hure wird das Tier reißen. Die Hure ist Israel. Und das Tier sind die Weltmächte. Und Israel hat diese Weltmächte an der Kandare. Das steht alles. Und dann erwacht eine jüdische Erfolgung gegen die das, was Hitler gemacht hat, Adolf Hitler, ein Kinderspiel war. Ein Kinderspiel. Dann wird, und das ist dann die Letztzeit, dann kommen über Israel die Leiden der Letztzeit. Und wir stehen als Gemeinde in den Leiden der Letztzeit. Hier mit uns handelt jetzt Gott und führt jeden in die Enge. In die Not, den Kampf, in die Sorgen, in die Belastung, in die Krankheit, wird noch wieder raus, natürlich. Er gibt uns dann Freude und Leid, was wir brauchen. Wir stehen in den Gemütsbewegungen der Jetztzeit und sind umgeben von den Leidenschaften dieses Äons, in ihrer Mode und in ihrer Frechsucht und in ihrer Eitelkeit und in ihrem Hochmut und in ihrer Christusferne. Das stehen wir jetzt mittendrin als solche, die allein dem Herrn gehören. Und wenn wir ein Zeugnis ablegen, wenn ein Gläubiger ein Zeugnis ablegt, und da schlägt das unter vier Augen immer durch, bei den Ärmsten am meisten, ist da Teil der Freude und der Rührung. Nicht meine allgemeine Versammlung, da haben die Leute zugehört, sondern bei den Bürgern im Zuchthaus in Berlin, das habe ich oft gesagt, bei den Wesensdrängigen. Da habe ich gemerkt, was das Evangelium für eine unerhörte Gotteskraft ist. Ein Evangelium, eine Freudenkunde. Ich sage das immer wieder, weil das in meinem Herzen lebt und weil das eine Realität, eine Wirklichkeit ist. Also meine Freunde, die Leiden der Jetztzeit sind für die Gemeinde des Körpers und des Leibes Christi, die zu Christus dem Haus gehören, für ihn da sind. Und die Leiden der Letztzeit sind in erster Linie für Israel, aber auch für die Nationen, für die Völker, auch für die noch nicht erretteten 10 Stämme, die ja noch unter den Völkern zerstreut sind. Auch über sie kommen die Leiden der Letztzeit. Aber über uns kommen die Leiden der Jetztzeit, weil wir ja
für Christus da sind. Wir sind ja das Pleroma
des Christus. Und ein Israel, oder die Nationen in ihr Pleroma bekommen sich, wenn die alle wirklich, die das Evangelium gehört haben, und Israel dann in sein Pleroma kommt, dann vollzieht sich das, was auch heute Morgen wir ihn verstanden hat, und der Stucki andeutete, meine Tat für den, für, Welt, für das Weltall und ist der Körper des Christus. Und Israel ist da bis an die Enden der Erde. Bis an die Enden der Erde. Obwohl die Himmel Zuschauer sind für Israel. Wie schon in Jesaja 1 steht, höre der Himmel, sie sollen das hören und sehen, was Gott an Israel tut. Wie Israel ist Juda wieder verschwindet, zu einem Volk, und wie dieses Volk zunächst, jetzt, immer eigenwilliger und herzlicher wird. Ja. Sie werden alle ihre Wünsche durchstellen. Und die Völker werden es anerkennen. Es wird eine Sympathie finden, das unerrettete Israel. Und jetzt zum Teil, ich sage nur einmal, weil das kommt vor der Tür steht und niemand sieht es. Wird keine Zeitung der zweiten Babylon, also diese Zukunft haben. Wird er hier in keiner Zeitung lesen. Aber in diesem Buch steht geschrieben, und das ist ausschlaggebend. Israel geht nach Babylon. Gott wird dann rufen nach Babylon, flieht aus Babylon. Ihr geht zugrunde mit Babylon. Babylon geht zugrunde. Es wird verbrannt werden. Wie viel lange Gott braucht, um Babylon zu grenzen? Wie lange? Eine Stunde. Da gibt es hier auch. Dresden ist in wenigen Stunden zerstört worden, diese wunderbare, höhnliche Stadt, in wenigen Stunden. Israel wird sich. Babylon wird in einer Stunde vernichtet werden. Und Israel wird errettet werden. Bis dann wieder am Tag dauert. Ein Tag. Steht geschrieben. Hat man je gehört, dass eine Nation an einem Tag wiedergeboren wurde? Man sieht gehört. An einem Tag. In der Endzeit. Die erste Endzeit zugeht, umso mehr werden die Zeiten zerstört. Israel wird an einem Tag errettet. Und wie lange hat man gebraucht, um 3000 Menschen, also Anspruch auf einmal zu bekehren am Pfingsten? Sind dann nachrechnen, nehmt eure Ruhe und lest die Ansprache des Petrus zu Pfingsten, wie viele Minuten da sind. Und in der Zeit wurden 3000 als Anspruch errettet. Glaubt ihr das? Wird ihr glauben? Wir werden nur staunen über die Zeitverhältnisse, wie in der Endzeit Gott die Zeit zerstört. Israel wird die Hure sein, die auf dem Tiere reitet. Und dann wird das Tier sagen, was, wir sollen uns von Israel beherrschen lassen. Und da werden sie das, die Hure hassen und werden sie vernichten und zerstören und mit Feuer verbrennen und werden sie umbringen. Da werden zwei Drittel von Israel umgebracht. Und das letzte Drittel, das dritte Drittel wird auch noch durch die Drangsal hineingeführt. Das kommt. Und dann wird Gott Babylon zerstören. Dann wird Gott Babylon zerstören. Und jetzt ist darin drin, dass das sich wörtlich erfüllt. Alle Kaufleute der Erde stehen von Ferne und rufen, Das große Babylon! Alle Kaufleute und alle, die auf See Handel bringen, die werden alle sagen, die großen Warenladungen. Und dann werden die aufgezählt, ich will sie jetzt nicht aufzählen, das ist sehr interessant. Ich nehme euch nur die beiden letzten Stücke, das ist nicht Gold und Silber und Edelsteine und Marmor und Weizen und so weiter. Das sind die Anfänge, die ersten Stücke, die letzten Stücke laufen. Menschenleiter und Menschenseelen. Mit denen wird Handel getrieben. Das Bein einer Tänzerin, das ist so und so viel tausend Mark wert. Das Bein eines Fußballspielers, das ist 50-100.000 Mark wert. Und die Fußballspieler, den kann man kaufen. Für 1 Million, für 1,5 Millionen. Die wollen den Beckenbauer jetzt haben. Ich glaube, die zahlen 1,5 Millionen. Sie werden verkauft. Habt ihr das nicht gelesen in der Zeitung? Die Fußballspieler, das
was darfst du denn? Das war ich jetzt für ein Spitzenspieler. Ich weiß das, wenn ich noch als junger Kerl will, das muss das nicht.
Meine Freunde, wir leben in einer gewaltigen gespannten Zeit, wo die Leidenschaft in die Rede der Menschen hier ihren Zungenblatt haben. Israel wird immer reicher, immer größer, immer stolzer und wird zuletzt das hier der Weltenherrscher. Er wird genannt das hier. Zuletzt wird ja wenn Amerika China besiegt hat, wird ja China unterworfen sein und dann wird die Welt neu aufgeteilt in einen Norden und Süden, West und Ost. Und jeder bekommt einen amerikanischen General als Präsident. Was kommt? Dafür haben wir uns Vorbilder in der Heiligen Schrift. Viele Vorbilder. Und meine lieben Freunde, dann wird, wenn das geschehen ist, dann wird Israel erledigt sein. Dann kommt die Verfolgung Israel, wie sie nie gewesen ist. Die davon rede die Schrift sehr, sehr viel. Also das, was hinter uns geht, das waren leider kleine Vorerfüllung. Wir stehen vor der Vollerfüllung. Sowohl der Brandtagspreis als auch des tausendjährigen Friedenspreises für Israel und die ganze Erde und alle Nationen. Aber für uns ist das, worauf wir warten, nicht die Brandtagspreis und nicht das tausendjährige Reich. Wir warten auf den Herrn. Herr Jesus, komm bald, wir warten auf ihn, auf unser Haus, als seine Glieder, und werden dann hinweggenommen. Und dann werden auf Erden die Herrschaften hereinbrechen und die Finsternis gewalten, ihr Spiel treiben. Das kommt, weil das ganz klar in der Bibel steht. Und alle, die sich noch zum Gott bekennen, die sehen auch diese Linie, die ich dir eben dargeboten habe. Ich habe sie aus dem Wort Gottes. Aber habt ihr vielen Brüdern, die wirklich etwas verstehen, wie dann Bruder Muhl und anderen Brüdern, die wirklich einen Blick haben für die Gemeinde, habe ich diese Linien besprochen, wir sind nicht vereinigt, zu der Schade und wie die Brüder, es gibt ja so viele Brüder auch in anderen Kreisen. Meine Freunde, die Leiden der Jetztzeit leitet die Gemeinde und die Jetztzeit ist bald abgeschlossen mit der Wiederkunft Christi und die kann bald sein. Frühester Termin, heute. Aber heute kommt er nicht, morgen auch nicht. Es muss noch allerhand geschehen. Spätester Termin, wenigstens, allerspätester, 3,5 Jahre vor dem tausendjährigen Reich, also vor dem Jahr 2000. Allerspätester Termin. Er liegt aber dazwischen, der Termin. Wo und wann, wissen wir nicht. Wollen wir nicht wissen, brauchen wir nicht zu wissen. Wir warten auf den Herrn. Meine Freunde, das ist der große Rahmen dessen, zu dem wir jetzt drin stehen. Wir stehen in den Leiden der letzten Zeit. Gott vollendet und durchfeuert seine Gemeinde, seine Glieder. Davon spüren wir alle was. Die Gemeinde entgegen. Dauert nicht mehr lang. Die Welt ist ungenießbar. Man kann die Welt nicht mehr riechen. Und die Welt kann uns nicht mehr riechen. Ja. Kann uns nicht mehr riechen. Und wir die Welt nicht mehr. Das wird aber immer gefährlicher und das geht so lange, bis der Herr kommt. Wenn wir denken, es geht nicht mehr, dann kommt der Herr und holt die Seinen. Und dann rollt es, das Weltgeschehen mit Israel, Babylon, Jerusalem, Weltherrschaft, Handelsplatz, Gericht, eingehen ins tausendjährige Reich. Das geht Schlag auf Schlag. Wir haben 1967, das sind noch 32,5 Jahre bis 2000. Das geht Schlag auf Schlag. Wir haben 1967, das sind noch 32,5 Jahre bis 2000. Und da hat sich alles das erfüllt, was ich jetzt gesagt habe. Und das ist gar keine lange Zeit. Denn in der Endzeit hat man das Gefühl, dass die Zeit viel schneller geht. Die Zeit wird verschifft. Kaum morgens wieder Abend, kaum Montag, wieder Samstag. So geht das. Geht alles viel rascher. Weil er dann einfach die Zeit rollt und eilt sich später in der Glauben aus. Das hat Gott gemacht. Das ist auch ein Geheimnis, das werden unsere Chronologen niemals verstehen. Können es ja nicht. Aber nur verstehen, weil die Schrift es sagt. Auch in der Natur sind ja solche Gesetze. Wenn zum Beispiel ich auf einen hohen Turm gehe und nehme einen Kilostein, einen Kilo, und lasse den runterfallen. Und dann fällt der in der ersten Sekunde so viel Meter, in der zweiten Sekunde, und in der letzten Sekunde, ehe er aufprallt, unten, dann fällt er eine viel größere Strecke als in der ersten Sekunde. Und genau so ist es auch in der Zeit. Und deshalb ist die Endzeit der Schrift, wenn Gott die Zeit nicht verkürzt hätte, würde kein Fleisch in das tausendjährige Reich eingehen. Würde alles vernichtet werden. Das sehen wir ja auch Hitler. Als Hitler merkte, der Krieg ist verloren, dann hat er befohlen, das wisst ihr vielleicht gar nicht, sämtliche Brunnen werden vergiftet, wird alles zerstört, alles verbrannt, das deutsche Volk ist nicht mehr weiter zu leben, weil es seinen Führer verlassen hat. Und wenn die Feinde kommen, werden sie verbrannte Erde finden und sonst nichts. Das war beschlossen. Das war beschlossen. Aber Gott hat es verhindert. Und heute ist Deutschland wieder aufgebaut. Und es ist ihm, hat ihm Gott ein Wirtschaftswunder geschenkt, wo es beinahe zu gut gegangen ist. Und sonst war mit einer Krise. Und jetzt wollen sie wieder die Sache einreiten. Nun ja, Gott ist gerecht in allen seinen Wegen. Mit dem Schweizer Volk, mit den Chinesen, mit den Russen, mit den Amerikanern und mit den Deutschen. Und mit Israel, mit allen Völkern. Meine Freunde, wir müssen das sehen. Wir müssen dafür ein Glück bekommen. Wir müssen dafür ein Herz bekommen. Ja, und nun will ich kurz sagen, das war das erste Zeugnis. Die Leiden der Jetztzeit und die Leiden der Letztzeit. Zweitens. 2. Korinther 1, Vers 5. Da steht, dass die Leiden des Christus gegen uns überschwingen oder überschließen oder in Überschwang kommen. Die Leiden des Christus. Wenn wir wieder sein Körper, wenn das Haupt leidet, dann leidet der ganze Körper nicht. Wenn mein Auge leidet, dann leidet alles nicht. Da bin ich das nicht mehr sehe. Dann kriege ich sie oft mit meiner rechten Schulter, weil ich ja hier nicht mehr sehe, angerannt an einen Lateinkasten, an einen Briefkasten, an einen und so weiter. Wie oft schon? In den letzten 3 Wochen, 4 Wochen. 5 Wochen. Meine lieben Freunde, die Leiden des Christus fließen über auf alle seine Glieder. Wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Gott züchtigt jetzt alle bösen Buben. Nein, einen wirklichen Sohn. Wenn du ein Sohn Gottes bist, dann stehst du irgendwie unter der Zucht. Dann leidest du unter deinem zerbrochenen Familienglück, deinem zerbrochenen Eheglück, deinen Spannungen in deinem Berufsleben, an dem oder in irgendwie stehen wir alle in Spannungen oder in Pathema. Oder in Leiden oder in Erdulden und sind dabei im Gemüt tief bewegt. Den anderen geht es auch nicht anders, das lese ich euch nachher vor. Seitdem ich das weiß, alle wahren Glieder erfahren ein Überfließen des Christus, der Leiden des Christus in sich. Damit sie auch die Herrlichkeit des Christus einmal in Vollmaße in sich tragen dürfen. Ja? Ja, das gehört zusammen. Es gibt keine Leiden ohne Herrlichkeit. Es gibt keine Herrlichkeit ohne Leiden. Seitdem ich das weiß, das war schon vor 50 Jahren, vor 40 Jahren. Aber wenn man dann das erfährt und wird so groß gemacht, Ich sagte mal zu Bruder Muhl, mit dem ich in einem seelsorgerlichen Gründer, im Freundschaftsverhältnis stehe, dass wir miteinander sprachen, über die Regungen unseres bösen Herzens, die immer wieder festbrechen wollen und die wir nur im Glauben im Tod halten können, anders nicht. Sagt, ach so, weißt du, was wir beide sind? Elende, stinkende Misthaufen. Darf man sowas sagen, wenn man drin ist? Darf man sowas sagen? Oder glaubt mir, ihr hört was anderes? Und dann lächelt er, sein feines Lächeln, sagt, ja, Adolf, das sind wir. Aber wir wollen nicht vergessen, dass, wenn der Misthaufen an seinen Platz gebracht ist, wo er hingehört,
in seine Bestimmung der Demi, nämlich in die Erde hinein, unter die Dornen, dass dann da, wo vorher der Misthaufen war, dass dann dort die leuchtendsten Blumen und die köstlichsten Früchte wachsen. Das ist der Misthaufen. Aus deinem Erleiden und Erdulden, aus deinem Arm und Klein und Nichtwerden, wachsen einmal die herrlichsten Blüten und Früchte des Geistes der Herrlichkeit für das Weltall. Jawohl, das kann ich beweisen, biblisch, aber ich will es nicht tun, so ist es weiter. Ich lese also, bleibt in der Rede 1, Vers 5. Und das, was ich eben mit den Menschenworten ausgedrückt habe, da ist jetzt wieder ein Gotteswort, welches lautet. Gleich wie die Leiden des Christus gegen uns überschwänglich sind. Überschwänglich, wie allein, das heißt ein Ball über etwas wegwerfen. Oder ein Schnee in Eisgebirge über einen Sattel oder über eine, na wie sagt man, ein Paar überschreiten, drüber wegwerfen, überfließen, überschleudern. Gleich wie die Leiden des Christus gegen uns überschwänglich sind, so auch wird den Christus unser Trost überschwänglich ist. Wir werden, wenn wir überschwänglich gelitten haben, überschwänglich getröstet und können nur mit dem Trost, mit dem wir getröstet worden sind, mit unserer elenden Misthaufen Armseligkeit, mit dem Trost können wir dann wieder andere trösten. Wir können nur mit dem Trost trösten, mit dem wir selbst getröstet worden sind. Ein Lehrer, der für seine Klasse tritt, und wie dieser Klasse, meinte ich, den pythagoreischen Lehrsatz, beweisen, dass die Summe der Kathedrale, das heißt, den Hypotenus, die da ist, der muss das selber kennen und wissen. Und wenn der Lehrer das nicht weiß, ist selbst an die Tafel, kann er den Kindern das auch nicht beibringen. Oder wenn er eine Fremdsprache unterrichten will, Französisch oder Englisch oder Italienisch oder Griechisch oder Lateinisch, dann muss er das selber beherrschen und können und kann den Kindern nicht etwas beibringen, was er selber nicht kann. Und so können wir in dieser Welt und in der zukünftigen Welt nur mit dem Trost trösten, mit dem wir selbst getröstet sind. Und wir können viel Trost trösten, wenn wir mit viel Trost getröstet worden sind. Aber wir können auch nur tiefen Trost empfangen, wenn wir vorher durch dieses Leid gegangen sind. Also, geh du durch dein Leid, deine Familientragödie, deine persönlichen Nöte, deine seelischen Schwierigkeiten, deine geistlichen Schwierigkeiten, deine Schwierigkeiten mit deinem Hausherrn oder mit deinem Untermieter oder mit deiner Organisation oder mit deinen Arbeitern oder mit deinen Vorgesetzten, die leiden alle aneinander. Die leiden alle aneinander. Die Arbeitgeber, die wollen immer mehr Geld, immer weiter, also immer mehr, und lassen nicht nach. Und die Arbeitgeber, die sagen, ja, wir müssen doch, wir können ja nicht, und so weiter. Und dann wird es krachter, und dann gibt es das nicht. Und dann überhaupt, die Eltern gegen die Kinder gegen die Eltern. Das ist die Falsche der Letztheit. Die Falsche der Letztheit. Dass die Eltern keine Vollmacht mehr haben über ihre Kinder. Ich kenne Familien, die werden von dreijährigen Kindern tyrannisiert. Solche Familien, dass sie das Wein mit Rettung, Freiheit, wissen. Denn das ist der Opa, der Vater, die Mutter, die müssen den berücksichtigen. Die haben keine Macht mehr das Kind. Ich war in Familien, die solche Kinder hatten, die konnten sich nicht anders wehren. Sie haben sich den angebunden an einen Stuhl. Und den Stuhl haben sie festgebunden auf einem Tisch. Und da war der Kerl da angebunden und hat sich geehrt. Und hat geschrien wie ein Tier. Da sagt er, das kann ich nicht wieder, wenn ich den losmache, dann schlägt er alles kaputt. Da habe ich solche Dinge erlebt. Bei prächtigen Brüdern. Die Eltern haben keine Vollmacht mehr über die Kinder. Falls in der Letztzeit, den Eltern ungehorsam, falls in der Letztzeit, weil sie los ist, reicht das einzige Kinder nachher. Meine Freunde, noch einmal, gleich wie die Leiden des Christus in uns überströmen, wir ergänzen ja die Leiden des Christus. Christus hat ja nie viel Sauer gehabt. Christus hat ja nie ein Herzinfarkt gehabt. Christus hat ja nie Krebs gehabt. Christus hat ja nicht gelitten wie einer, der den Ball der armen Beine abgeschossen wird, der den Ball der Augen ausgeschossen wird, nicht. Keine Reihe solcher Lehrer, solcher Brüder, hat Christus nie erlitten. Und was das auch nicht erlitten hat, wird, das erleidet der Christus in seinen Gliedern. Und deshalb sagt Paulus, ich ergänze in meinem Fleische, was noch übrig ist von den Leiden des Christus für euch, für uns und für das All. Und wer nun das gefasst hat, Herr, ich darf leiden und deines Namens werden und deine Leiden ergänzen, was du nicht leidest, Herr Jesus, in deinen Gliedern, das leidest du. Ich sage doch nicht, der hat einen kranken Fuß, der hat einen kranken Magen und der hat einen kranken Bein. Ich sage, der ist krank und leidet ein Glied. Dann leiden alle anderen mit. Und wenn dieses Glied leidet, leidet das Haupt mit. Und wenn das Haupt leidet, leidet der Körper mit. Das ist das Geheimnis des Christus. Das ist etwas Wunderbares. Gleichwie wir die überschwänglichen Krankheiten erleben, so erleben wir auch den überschwänglichen Trost. Und wenn wir überschwänglichen Trost erleben, dann kriegen wir mit dem Trost, 2. Korinther 1, mit dem wir selbst getröstet worden sind, andere trösten. Das gilt schon hier im Leben, und das gilt noch viel mehr in den kommenden Jahren, wenn der Kosmos, der ist wie so ein Ei. Ein Pol der Christus, seine Herrlichkeit, Gott, der andere Pol ist Satan. Und dann sind die Linien, das sind ja verdorbene Linien und so weiter. Aber es gibt einen Pol, Kosmos, aber es gibt keine Pol. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen. Und dann wird außerhalb des Kosmos werden die Ländlichkeiten gefühlt nicht leer. Und das ist unsere Aufgabe. Dann können wir schaffen und wirken und können die Verdammten, die Galonen trösten, die den Trost, die den wir selbst getröstet worden sind. Bruder, das ist was Großes. Was ist die Botschaft vom Leiden? Eine wunderbare Botschaft. Keiner leidet so wie Gott. Es gibt kein Leid in deinem Leben. Es gibt kein Jammer und Elend und Verzweiflung in meinem Leben. In der Vater, in der Sohn, in der Geist nicht mitleiden. Du tust es nicht und leidest nicht. Du bringst der Herr, das für uns spricht. Alles, was an uns vorbeikommt, ist zuerst an Gott vorbei. Gott hat deine Leiden schon gelitten und gewusst, so gut mit unterlegen. Und meine, um die aller seiner Geschöpfe, jedes zertretene Murmel, jedes sterbende Stern, jedes Grab, jedes Toten und jedes Verdammten. Gott hat die Leiden seiner Schöpfung gesehen und hat mitgelitten. Aber um der Herrlichkeit, die aus diesen Leiden herauskommt, die viel, viel größer wird als die Seligkeit von Adam und Eva im Paradies. Die haben auch eine Seligkeit. Was wir getan haben, die feinsten Früchte gegessen, nahmen sie ausleben müssen. Auch ganz schön. Aber die Herrlichkeit, die wir haben, dass wir sollen mit Gott gleich werden, dem Sohn gleich werden und dann mit dem Vater eins werden und durch uns einmal die ganze Schöpfung erneuert, verklärt der Seligkeit. Diese Seligkeit, die waren nicht da. Die gleiche Seligkeit, habe ich heute Morgen gelesen, hier in der Liebe Hans dazu gelesen, dasselbe Glück, dasselbe Erbarmen und dieselbe Sehnsucht, dieselbe Hoffnung und Erwartung, die wir jetzt haben, auf der Herr und sein ganzes Heil, seine ganze Herrlichkeit, die unbeschreiblich ist, die hat die Schöpfung. Dass die Schöpfung wird zu der selben Herrlichkeit erklärt, die jetzt schon an uns wirksam ist und in der wir herrlich Erstlinge sein dürfen. Herrliche Erstlinge. Und deshalb sind die Leiden notwendig, denn ohne Leiden gibt es keine Herrlichkeit. Und deshalb leidet Gott jetzt in seinen Geschöpfen, in seinen Geschöpfen, mit seinem Sohn, in seinem Sohn, mit seinem Israel, in Israel, mit der Gemeinde, mit den Nationen, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit den Steinen,
wir können reagieren, wir können verlieren, wir können toben, wir können verdammen. Gott leidet nicht. Das ist die große Botschaft. Und daraus, durch dieses Mitleid und er mit uns und wir für ihn, wird eine Herrlichkeit geboren, die unbeschreiblich ist. Ja, hätte es Gott nicht anders machen können. Doch, aber es hat ihm wohl gefallen, diesen Sterbensweg voranzugehen. Jesus ist den Weg vorangegangen, für dich ist er nicht. Wie heißt dein Kreuz? Du wirst keine Auferstehung verlassen und deine Herrlichkeit. Leider am Kreuz. Stirb. Du wirst herausgeholt aus den Toten und aus den Toten. Oder wirst verwandelt in den Drücken. Ich weiß es nicht. Das Auferstehen, wenn dein Willen ist nach 3 Tagen, oder nach 8 Tagen, oder nach 14, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass du viele auferstanden bist. Das weiß ich. Lautet und Zeugnis, wie ich euch heute Morgen sagte. Meine Freunde, überströmendes Leid, du wirst überströmend diese Herrlichkeit. Und nun ein weiterer Punkt. Ich will euch noch einiges sagen. Wenn wir teilnehmen an den Leiden, dann bekommen wir erstens schon in diesem Leben eine bleibende, tiefe, wesenhafte, unausweichbare Freude. Und selbst wenn wir im Leid weinen, wie ein Wurm gegrillt wird, Schmerzen auf dem Boden oder im Bett liegen. Zweitens. Wenn wir jetzt mit Christus bleiben, was wir in Sarah, der sich gleichzeitig belegen, das ist erst die eigenen Worte sagen, das könnt ihr besser fassen. Wenn wir mit Christus bleiben, dann wird durch dieses Leiden unsere zukünftige Herrlichkeit und Freude geboren. Jetzt und später. Ich will euch das vorlesen. Ich lese 1. Hebräer 4, Vers 13. 1. Hebräer 4, 13. Denn der Petrus hat an die Leute Briefe geschrieben, die gleichzeitig von Paulus brieflich bedient werden. Es stecken also in den petrinischen Gemeinden Leidesglieder drin, es stecken aber auch viele Israeliten drin. Auch heute. Hier sind auch Leute, die stammen wohl, dass ich wissen von Israeliten ab, aber nicht alle. Nicht alle, aber eine Reihe. Wer? Das wissen wir nicht. Die Geheimnisse. Dass wir nicht recht propagandistisch und so weiter ausweichen und folgen wollen. Ich sage das ohne Blick auf irgendeinen Menschen. Ich sage das mit Blick auf die Schrift, weil ich mich mit diesen Dingen sehr stark beschäftigt habe. Also, ich lese jetzt 1. Hebräer 4, 13. 1. Hebräer 4, 13 steht geschrieben. Insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig sein. Insoweit ihr in dem Maße, der eine wenig, der andere viel, weil der ist gewürdigt und Christus will ihn vieles gemacht. Er verliert seine Frau, sein Beruf, sein Avancement, sein Vorwärtskommen, seine Gesundheit und alles. Es gibt solche Leute. Und denen erwartet Gott große Opfer. Es gibt aber auch Leute, die führt er freundlich und gütig. Und lässt sie nur kleinere Dinge zeitweise erleiden und selten sie. Gott bereitet der Gnade und Gericht, wie sie wohlgefällt. Und er verteilt das so, wie er gerecht hält und richtet den Betreffenden Strafe. Gott ist ein wunderbarer Gott. Euch kann nur jauchzen und jubeln und sagen, oh Gott, schlag uns zusammen, mach was du willst mit mir. Du bist ein wunderbarer Gott, ich will dich lieben, meine Herr und meine Tier. Und du machst so alles für uns. Ja, gut. Also, insoweit, das heißt, in demselben Maße, wie ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut ihr euch. Dieses Wort ist sowohl eine Befehlsform, ihr sollt euch freuen, oder eine Aussageform, ihr freut euch. Das liegt in den Ursprachen der Schrift, dass beides gesagt ist. Und das ist genauso, wie wir gestern Abend hörten von unserem lieben Versammlungsleiter, von unserem Bruder Hans, meinem teuren Freund, dass er sagte, richtig ist das direkt das Richtige, die richtige Lesart, nennt man das, das oder das, beides
wir in den Augenblick, wo wir Ja sagen und sagen, oh Herr, ich darf an deinem Leiden teilhaben. Wie er war in dieser Welt, ein Verbrochener, ein Verachteter, ein Verfolgter, ein Leidender. Sind auch hier in dieser Welt der eine mehr, der andere weniger. Und in dem Maße, wie wir dazu Ja sagen, zu unserer Führung, zu Schmerzen, zu Bittern, zu Demütigen, die auch sein Maß in demselben Maße, wie wir unsere Leiden bejahen, wie wir sie annehmen, sind wir in der Freude schon jetzt. Sind wir in Freude bei allem Leiden. O du mein Herr Jesus Christus, heißt die eine Gericht. Jetzt wird weiter. Jetzt wird interessant. Das habe ich vorhin schon gesagt. In demselben Maße oder in so weit ihr der leidende Christus teilhaftig seid, freut euch. Was heißt ihr? Sollt euch freuen oder ihr freut euch? Zu dem Zweck, dass auch ihr in der Enthüllung seiner Herrlichkeit nicht verlocken euch freut. Aha, das heißt, wenn der Christus erfüllt wird in Herrlichkeit, wenn er wiederkommt, dann freuen wir uns nicht nur. Wir freuen uns schon jetzt, wenn wir das erkannt haben, dass die Leiden Wurzelgrund und Quelle der Herrlichkeit sind. Wer nicht leidet, der wird verherrlicht. Das ist für die Gegenwart schon. Aber wenn der Herr kommt, dann freuen wir uns mit Frohlocken. Denn der Schritt ist eine Steigerung, Freude zu freuen, Jauchzen und Frohlocken. Und alle drei Stücke sind uns verheißen, die Freude gewirkt. Und das Jauchzen und Frohlocken im Geiste, das habe ich auch oft im Geiste. Ja. Und wenn der Herr wiederkommt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dann ist alles, was in der Erde an Freude und Frohlocken war, ein armer Dreck daneben. Die Töne, die von den Tänern, die Siegesfeier und die Hochzeitsfeiern und die Rochrolle, alles. Alle Festigkeiten. Ich weiß, was er hier mit Festigkeiten ist, ja. Aber das ist alles ein armer Dreck. Gegen das könnte er, wenn Jesus wiederkommt, und er dann in seiner Freude teilhaftig werden lässt, und wir uns damit verlocken freuen. Voraussetzung, dass wir jetzt in unseren Demütigungen, in unseren Schmerzenswegen Ja und Amen sagen. Freunde und Schwestern, sag Ja und Amen. Such einmal über die Dinge, die wir Not gemacht haben, die ungezogenen Kinder, oder die bösen Verwandten, die gerade haben. Oder, was das sein mag, das kann sein, was es will, was euch Not gemacht hat, was euch geärgert hat, wofür ihr nicht von Herzen danken darf, ihr könntet, manchmal an, dafür zu loben und zu danken. Und da wird schon jetzt in eurem Herzen eine tiefe, heilige Freude geboren. Das ist was Wunderbares. Und zugleich der Grund gelöst für das heulich Frohlocken, wenn der Herr wiederkommt. Wenn wir aber jetzt ungehorsam sind, und eigensinnig, und mürrisch, und missmutig, und neidisch, und habsüchtig, geistig, und faul, und träge, dann haben wir oder gar was anstellen, oder in einer irgendeiner Not, einer Sünde, einer Belastung leben, von der wir nicht zurecht frei werden können oder wollen, dann haben wir keine Freude mit der Herkunft. Wenn die Eltern ausgehen und sagen zu ihren 5 Kindern, also Kinder, zwischen, sagen wir, zwischen 6 in 5 Jahren. Kinder, wir wissen jetzt, wo wir müssen jetzt das unterschreiben, bei einem Rechtsanwalt, irgendeine Sache. Das dauert so etwa 2 Stunden, aber in 2,5 Stunden ist wieder da. Sei brav, stellt nichts an. Stellt nichts an, sei brav, macht nichts kaputt. Ihr spielt irgendwelche Spielsachen, bei euren Malbüchern, aber macht nichts kaputt, stellt nichts an. Angenommen, die Eltern sind fort, aber die sind nicht alle sinnbar. Der eine fängt an und haut den Nägel ins Klavier, so große Säge, die holt er dann auf den Klavier, die lässt seine Kappe dran, und der zweite, der schmeißt die Vase runter, und der dritte, der macht das, und so weiter. Und Leute, das vierte und fünfte, die sind vielleicht wahr, so weiter. Und nun wollen wir dann nach 2,5 Stunden. Da werden 3 davon, die werden sich perfekt durchziehen. Und 2 davon, die werden den Eltern entgegeneilen. Und sie werden den Eltern mit Freuden entgegeneilen. Die Wahrheit, die nicht angestellt haben, aber die 3, die das angestellt haben, die haben, sind das dann noch Kinder, die 3? Sind das noch Kinder? Jawohl, das sind noch Kinder. So wie ihr böse und liebe Kinder habt, und wie ihr und ich
entweder böse oder liebe Kinder waren, zeitweise.
So hat auch Gott Kinder, an denen er Freude hat, Söhne gewonnen.
Ephraim zum Beispiel zwei Söhne gewonnen, das ist die Bild, die zehn Stämme, die diese Geheimnisse sind. Und die Brachwaren, an denen er seine Freude hat, viele warten mit Freuden auf den Herrn. Der Paulus ist da, der hat mit Freuden auf den Herrn gewartet, denn er hat Gott seiner Feder, die er hatte. Der Paulus, das war nichts Gott. Der Paulus, ich kann euch sagen, der hat mit zwei Brüdern, hat er einen gebracht haben. Böses Dreieck. Das eine war der Petrus, das andere war der Barnabas. Seht mal nach. Und der hat alle Aussicht seine Mitarbeiter gerissen. Einmal war es die Silas, und dann war es die Timotheus, und dann war es die Barnabas, und dann war es die Timotheus, und so weiter. Das werden andere. Der Paulus, der war. Der war nicht gut. Kein Problem. Ja. Aber, er hatte den Herrn Jesus lieb. Und darauf kommt es. Ich habe eine liebe Familie. Der Mann der ist ein bisschen los. Ein bisschen derb. So hat er eine gute Liebe unter der Hölle. Und ist ein Metzger. Hat aber 10 Metzgereien. Gott hat ein wunderbar gefehlt mit dem Mann. Er hat ihm Gnadengaben gegeben. Aber er ist doch ein bisschen derb. Und seine Frau ist eine feine, hochgebildete Frau. Und gut, das sehe ich so viel. Und die sagt zu mir, in Gegenwart ihres Mannes, Adolf, mein Mann, das ist ein schrecklicher Kerl. Ich kann das sagen, wie der Kerl manchmal ist, das ist nicht dazu aushalten. Und jetzt sind wir eben dran. Und jetzt dann, und wir sind unter Unterhängen und lächeln. Und dann schüttelt sie mir ihr Herz auf. Der ist manchmal so groß und so taktlos, also ein schrecklicher Kerl. Aber, sagt sie, er hat den Herrn Jesus lieb. Aber er hat den Herrn Jesus lieb. Und deshalb sind und weiß ihr eins. Ist wunderbar? Ja. Ha? Ihr Männer, seid ihr auch so schreckliche Kerl? Ihr Frauen habt ihr auch so schreckliche Männer? Ja. Aber er hat den Herrn Jesus lieb. Und dann ist wieder Frieden da, dann ist alles ein Gift da. Und er sagt, ich bin heute wohl so, ich bin heute wohl so das Glück. So, meine Lieben, das hier als eine kleine Illustration, wenn der Herr Jesus wiederkommt, werden Sie in einem Leben der Handlung, in einem Leben der Ganzliebe, in einem Leben der Treue standen. Mit großer Freude, mit Frohlocken und jausendlich Freude. Und die, die nicht so ganz ernst machten, aber doch den Herrn gehörten, die werden sagen, oh, wenn morgen der Herr käme, oh, hoffentlich nicht, ich muss durch manches in Ordnung bringen, ich muss meine Frau noch um Verzeihung bitten. Und meinen Mann und das bitten, oder meine Eltern, oder meinen Vorgesetzten, wie ist noch das? Und nur hoffentlich nicht, die haben so Angst vor dem Wiederkommen müssen. Meistens Wölfen haben Angst vor dem Wiederkommen müssen. So wie sie sich danach sehen, mit großer Freude, das ist ja wohl nicht. Ja, das wollte ich sagen. Und nun wollte ich nur ein Schlusswort sagen. Mein lieber Bruder Hans, ihr darf einverstanden sein, denn ich wollte eigentlich nicht mehr sagen, aber ich sage nur ein Schlusswort. Und lese uns vor 1. Petrus 1, 7, 7, 12. So ein Schlusswort, was eigentlich das alles zusammenfasst, was ich euch bis jetzt von den Leiden, von den Ja-Sagen für den Leiden, von den Gründerleiden zu den Leiden. Die Leiden, eigentlich Leidenschaften, und die Leidenschaft, die Leiden sind, und so weiter. Darüber noch ein Schlusswort, 1. Petrus 1. Vers 7b bis 12. Hört genau zu, hört mit dem Herzen. Da heißt es. Auf das die Bewährung eures Glaubens köstlicher als dieses Gold ist, das da geht. Aber das Feuer einer Probe, das Feuer ist als Kinder Leiden. Das Feuer erprobt wird, erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, sorgt dafür, dass wenn der Herr wiederkommt, dass er euch lobt und dass er euch ehren kann und dass er seine Herrlichkeit an euch darstellen kann. Sorgt dafür, indem ihr euer Leben in Ordnung bringt, indem ihr beichtet den Herrn, was noch nicht stimmt, indem ihr euch lösen lasst von den Dingen,
in die ihr so heilig gebunden seid, an dem ihr loslasst, das, was immer wieder nach euch greifen würde, nach dem ihr greifen sollt. Dann sollen wir es wieder, dann haben wir unsere Sache. Lasst euch vermögen von all den Kränken und Kampf dieser Erde. Ich spreche euch aus nach der wiederkommenden Herrn. Damit ihr erfunden werdet, wenn er kommt, ihr, nicht jeder von uns, die Lob und die Herrlichkeit und die Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, und euch hat noch keiner den Herrn den Gleichen nachgesehen. Wenn ein Doktor hat den Herrn Jesus gesehen, weiß es nicht, glaubt nicht zurecht. Denn der Jesus, der hat euch vielleicht einmal einen Engel zeigen lassen, da hat er schon vor. Du wisst, da hat ihm mal einen lieben Toten zu euch geschickt. Das kommt auch vor. Und ihr habt ihn dann wieder weggerufen und sein Gott. Hab ich auch schon gesagt. Aber den Herrn Jesus gesehen, welchen ihr nicht gesehen habt, sagt ihr Christ, liebet es. Liebt ihr den Herrn Jesus, ihr Gläubigen?
Ja.
Und das ist zwei Geliebte. Wunderbar. Liebt ihr den Herrn Jesus?
Ja.
Wenn ihr ihn sagen würdet, ich will ihn lieben. Und mein Kraft ist, dass ich ihn zu lieben kann, wie er verdient, geliebt zu werden. Ich will nicht neben meinen Sternen, ich will nicht neben meinem Tier, ich will nicht neben dem Berg und immer während der Begier. Ich will nicht lieben, selbst dich, bis ihr das Herz betrifft, hat einer der innigsten Sänger christlicher Lieder gesungen. Der Mann ist katholisch geworden. Aber ich will darüber nicht sprechen. Ich will sagen, wir müssen katholisch werden. Oh nein, das darf ich nicht. Ich habe einen lieben Freund, der ist ein Katholik. Er geht jeden Morgen in die Kirche. Ein unintelligenter, tüchtiger, brennender Mann. Er ist hier in die Kirche. Und ein tüchtiger Lehrer, vielleicht der tüchtigste Lehrer von morgen. Katholik. Sein katholischen Glauben ist erleuchtet. Zu dem kam ein Schlingrian und sagte, ach Herr Engel, so heißt der Mann, ich möchte gerne katholisch werden. Und er sagte, dieser katholische Lehrer, wenn Sie katholisch werden, da hat die evangelische Kirche nichts verloren. Die katholische Kirche hat nichts gewonnen. Fangen Sie mal an, die Bibel zu lesen. Fangen Sie mal an, zu glauben. Und fangen Sie an, Ihr Leben dem Herrn zu geben. Das ist viel wichtiger als evangelisch oder katholisch werden. Das ist der Katholik. Hat er recht gehabt?
Ja.
Oh, ihr habt recht gehabt, wenn Sie alte Lehre lehrt, gut. Also, ihr habt den Herrn nicht gesehen, aber ihr liebt ihn. Ihr liebet ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Und dann geht es weiter. In 1. Petrus 1, Vers 7b, es ist 12, da heißt es, wisst ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebet. An welchen Glauben, obgleich ihr ihn nicht seht, ist unausbrechlicher und der Herr ist der Freude verlockt. Man kann also jetzt schon im Glauben frohlocken mit einer Freude, die so groß ist, dass man sie nicht ausbrechen kann. Ja, sie damit unausbrechlicher Freude frohlocken ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, aber ihr glaubt an ihn. Indem ihr das Ende davon trage, die Errettung eurer Seelen. Es gibt die Errettung der Seele. Es gibt mehr, die Errettung des Geistes. Aber es gibt auch die Errettung der Seele. Und die Errettung des Leibes. Der wird dann später aus dem Tode, aus dem Grab geholt und verwandelt. Aber es gibt eine Vollerrettung. Die Rückerrettung, prophetische Nachdenken, Nachforschung. Und die von euch gegebene Gnade weissagt, die Forschung auf welcherlei Zeit oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in den Propheten war, nie deutete. Als er von den Leiden, die auf den Christus kommen sollten, deutete und von den Herrlichkeiten danach. Dein Leben, hier und dort, da fällt in zwei Teile. Erstens Leiden und zweitens Herrlichkeiten danach. Aber diese Herrlichkeiten danach tragen wir als Anzahlung schon jetzt in unserem Herzen. So war das Gottes Wort. Und so war ich hier vor euch stehen darf. Und das wünsche ich euch allen. Amen.
Wenn ich aber meine nun wieder belebte Seele einer niedergedrückten Seele darreiche, in Zartheit, in Mitgefühl, unter Tränen, dann kann dieser armen Seele geholfen werden. So hat es ja Gott in Christo gemacht, hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Das heißt, in dem Zustand, in dem sich unsere Seelen befinden. Wer Seele sündigt, muss sterben. Wir sind der Gewalt Satans ausgeliefert, gerechterweise nicht. Nun hat Christus seine Seele ausgeschüttet in den Tod, in den Zustand, wo sich unsere Seelen befinden. Jetzt können wir seine Seele trinken. Ist ausgeschüttet. Sein Blut, das ist seine Seele, steht geschrieben. Von jedem Opfertier. Und hier nun, also die drei Ordnungen zu beachten gilt es, der innere Mensch beim Alten. Weil da der Geist nicht mehr lebt, sondern nur ein glimmender Docht ist, haben die Mächte, die Geistermächte der Geschöpfe von Geistern, da drin sich nun festgesetzt. Und da wimmelt nun vorerst bei jedem in diese Welt geborenen Menschen von Opfergezücht und Schlangengewimmel. So, die Situation. Das geht dann so weit, dass jede einzelne Zelle unseres Fleischesleibes ein Herrgöttchen für sich geworden ist, das nur so weit mitmacht, als es selber davon profitiert, bei allem. Wenn wir in Epheser 2 lesen, dass wir wie die übrigen die Gedanken unseres Herzens, Schlangengetümmel und so weiter, und die Willen, Mehrzahl Willen, die Willen unseres Fleisches taten. Aha. Also da haben die einzelnen Zellen meines Fleischleibes mich vollständig in Schach gehalten, unter Kontrolle gehabt. Jede Zelle bei uns, dem Fleische nach, die will, was sie will, nicht was Gott will. Nicht was der Geist will, sondern was sie, die Fleischeszelle, will. Da sind die Willen unzählige, eine Summe von unzähligen Willensimpulsen sitzen in unserem verdorbenen Fleischesleib. So, also verstehen wir langsam, die Situation ist hoffnungslos bei jedem Einzelnen von uns vorerst. Hoffnungslos. Also Tod und Sünden und Übertretungen, Blut für Gott, das Gegenteil sogar ist der Fall. Tod geht noch, machen wir nichts mehr Dummes und blind. Wäre auch schon was. Wir haben gelesen und lesen jetzt nochmal 1. Johannes 3, Vers 6. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Ja, bevor wir Dinge aussprechen oder die Auslegung geben oder die Deutung, lesen wir noch weiter. 1. Johannes 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet den Kosmos, die Welt, also nicht nur die Erde. Und dies ist der Sieg, der die Welt, den Kosmos, überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir lesen weiter. 1. Johannes 3, 8 haben wir. Aha. Ein hartes Wort. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, auf dass er die Werke des Teufels vernichte. Jetzt Achtung, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same, nämlich der Same Gottes, des Christus, bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. So. Ja, was gilt jetzt nicht? Jeder, der aus Gott geboren ist, sündigt nicht und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Ist das bei mir jetzt das, was ihr hier seht? Kann der nicht sündigen? Antwort, der kann überhaupt nur sündigen, der da. Überhaupt nur. Ist aber bei mir etwas vorhanden, besser ausgedrückt, in mir etwas vorhanden, das nicht sündigen kann? Der neue, inwendige Mensch des Herzens, wie wir gelesen haben, der vorerst nur als heiliger Same Gottes, welcher Christus ist in mir, hineingelegt ist. Verstehen wir, das, was Gott uns durch die Innenwohnung Jesu Christi geschenkt hat, ist nämlich ein ganzer neuer Mensch nach Geist, Seele und Leib. Ein ganzer neuer Gottmensch. Und da der aus Gott geboren ist, in dir und in mir, kann der unmöglich sündigen. Sollen wir aber sündigen, fährt dann Johannes, ja, was ist jetzt los? Matthäus sagt, er kann nicht sündigen. Sollen wir aber sündigen, merken wir jetzt, der äußere alte Mensch, auch wenn wir gläubig sind, der ist von Gott rechtsgültig und barmherzig zum Glück abgeschrieben. Der ist mit Christus gekreuzigt worden, steht so geschrieben. Mit Christus am Kreuz gestorben. Mit Christus begraben worden. So. Also, wo ist der zu finden? Von Gott aus gesehen. In göttlicher Realität und geistlicher Wirklichkeit ist unser Mensch nicht mehr existent. Es handelt sich für uns, die wir Glauben haben, darum, diese von Gott vollzogene neue Rechtslage nicht nur anzuerkennen, sondern von ganzem Herzen zu glauben. So ist es. So. Und das, was wir nun im Glaubensgehorsam, und da gilt es nun jedem Gedanken der Vernunft, welche sich hier erhebt gegen eine solche Gottesaussage, sofort gefangen zu nehmen unter dem Gehorsam des Christus. Daneben machen wir Gefangene, nicht in Vietnam und so weiter. Jede Höhe, die sich erhebt gegen die Wahrheit solcher göttlicher Erkenntnisse und die Erkenntnis solcher göttlicher Wahrheiten, als unser ganzer alter Mensch mit Christus gekreuzigt wurde, gestorben ist, begraben ist. Ja, aber im Grab Christi geschieht ja was? Hineingelegt wurde in das Grab des Josef von Arimathea, dieses Felsengrab, der Leib Jesu, wie war der geartet? Die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde trug er an sich über die Maria. Dem Geiste nach war er der Sohn Gottes, die Heiligkeit selbst. Dem Fleisch nach hätte er sündigen können wie wir. Aber der Geist der Heiligkeit in ihm hatte die Vollmacht